Ich lese den Predigttext, 1. Samuel 22, die Verse 1 bis 5. David wird Anführer einer Streifschar. David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging hin von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jahreth. Soweit. Vater im Himmel, unser allmächtiger und barmherziger Gott, wir danken dir von Herzen für diese Morgenstunde und wollen dich ehren und preisen für deine Wunder, die du immer wieder an uns tust. Dafür, dass du uns dienen willst mit deinem lebendigen und lebensspendenden Wort. Herr Jesus Christus, du bist uns jetzt ganz nah. Du hast es uns versprochen und du hältst dein Wort. Auch wenn wir es vielleicht nicht spüren, du bist da. Danke für deine Gegenwart und Treue. Durch dich haben wir jetzt auch Anschluss an deinen himmlischen Gottesdienst. Gemeinsam stehen wir jetzt vor dir und dürfen uns an dieser Gemeinschaft freuen, dürfen wissen, dass du uns verbindest, du jeden von uns liebst und in seiner Individualität gewollt hast. Wir dürfen uns freuen auf dein Wort, das uns alle verändern möchte in den Menschen, den du bereits in uns siehst. Wir wollen dich besonders heute für alle Mütter, auch die werdenden Mütter, um deinen Schutz und deine Bewahrung bitten. Wir bitten dich für unsere Kinder und Enkel in den Kindergottesdienstgruppen und für die, die sie betreuen, dass du sie segnest und befruchtest. Wir bitten dich auch um Schutz und Bewahrung für sie in der kommenden Woche im Alltag. Wir wollen einstehen im Gebet für unsere älteren Geschwister, den Gebrechlichen, für die, die Leid tragen und Not haben. Tröste du und sei du ihnen ganz nah. Dein Volk Israel lebt in ständiger Gefahr und Bedrängnis, deine Gemeinden in Israel besonders. Sei du auch bei ihnen und ihren Lieben und segne und schütze sie. Wir vertrauen darauf, dass du über uns allen wachst. Hab auch herzlichen Dank für alle Bewährung und Segnungen der vergangenen Wochen und Monate. Bitte verherrliche du dich durch diese Stunde und gib deinem Boten Rainer Wertz Friede, Freude und Vollmacht, deine Botschaft so zu predigen, wie du es für uns wünschst, und uns offene Ohren und Herzen, diese auch aufzunehmen, wie es dir gefällt. Dir sei Ehre und der Ruhm. Amen.
Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal von der Schweizer Stiftung Adullam gehört haben. Sie wurde 1919 vom Evangelisten Jakob Vetter Baumann als Heim für Arme gegründet. Und es ist interessant, was Bruder Baumann, Vetter Baumann, so muss man sagen, in den Stiftungszweck schreiben lassen hat. Da heißt es: das Erbringen von Leistungen, die bedürftigen, betagten, kranken und pflegebedürftigen Menschen dienen. Und da dachte dabei bestimmt als Mann der Bibel an unsere Textpassage, an 1. Samuel 22, wo ja diese Rückzugshöhle, diese Höhle, die David aufgesucht hat auf der Flucht, Adullam, eben erwähnt wird. Das ist schon erstaunlich, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, wenn man sich in die Situation versetzt, und das wollen wir noch ein bisschen genauer tun heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass man sieht, wie ungeheuer David selber unter Druck stand und dann sozusagen Raum und dein Herz hatte noch vor 400 andere Männer, die eigene Probleme mitbrachten. Also wir wollen den fünften Teil unserer David-Predigtreihe heute so überschreiben: Auf der Flucht in der Höhle Adullam. Hat der David schon alles erlebt und wie atemberaubend schnell ist er aufgestiegen? Nach dem Sieg über den Übermenschen Goliath kam an den Königshof, wurde Offizier in Sauls Heer. Und wir haben es letztes Mal betrachtet, je erfolgreicher er war, je mehr der Herr mit ihm war, je mehr der Herr ihn bestätigt hat, umso mehr hasste ihn Saul. Und ganz anders der Weg Jonathans, der sich mit ihm gefreut hat. Und wir haben gesagt, der Unterschied war eigentlich, im Herzen der beiden, Saul und Jonathan, war dieselbe Sünde, der Neid, der Hass, die Eifersucht. Aber der eine, Saul, hat sich eben nicht Gott gestellt und das Gott gebracht und ist an seinem eigenen Herzen sozusagen ausgeliefert gewesen und wurde zerfressen und wollte am Ende, und das auch ein Teil dieser Geschichte, sogar David umbringen. Während Jonathan auch mit diesem Herzen, mit diesen Regungen zum Herrn gegangen ist und sozusagen an Gottes Herz gesunden konnte. Nun, der Neid und der Hass Sauls nimmt immer mehr zu. Erst lässt er ihn vom Königshof entfernen und dann verfolgt er ihn und will ihn umbringen. Und das ist der Grund für die Flucht Davids. Seine Flucht führt ihn zunächst zu den Priestern nach Najot in Rama, dann zu den Priestern von Nof und anschließend geht er sogar zu den Feinden Israels, zu den Philistern, die ihn aber abweisen. Und zuletzt landet er jetzt eben dann in der Wildnis, in der Höhle Adullam. Als ich das letzte Mal in Israel war, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, diese Höhle Adullam zu besuchen. Ich weiß nicht, ob jemand in unserer Mitte schon mal bei der Höhle Adullam war. Da gibt es so ein paar Schwierigkeiten zu überwinden. Man weiß gar nicht ganz genau, welche Höhle das ist. Jedenfalls dürfen wir uns nicht einfach nur so ein Zwei-Mann-Zelt-Höhle vorstellen. Sondern es muss ja eine Riesenhöhle gewesen sein. Und dort in der Nähe von Bethlehem Richtung Adullam, so hieß auch der Ort, Richtung Philisterland, gab es solche großen Höhlen. Also ich habe es nicht geschafft, aber es gibt ja immer einen Grund, nochmal nach Israel zu gehen, ja, für sich selber und für die anderen. Also müssen wir nochmal hin, denn die Höhle Adullam müssen wir natürlich finden und die müssen wir auch sehen. Und ich habe schon das entscheidende Stichwort gesagt, er war auf der Flucht vor Saul und sie waren ja in der ständigen Auseinandersetzung der bis dahin so dominierenden Philistermacht. Und er floh in die Nähe seiner Heimat, also etwa 30 Kilometer, wenn es wirklich dort um den Ort Adullam, diese Höhle, sich befand, etwa 30 Kilometer südwestlich von Bethlehem, floh er Richtung Philisterland. Denn das war auch deswegen ein guter Fluchtort, weil das natürlich im Grenzgebiet zu den Philistern war und da konnte ein israelitisches Heer, eine israelitische Greiftruppe nicht einfach so operieren wie im Kernland Israels. Nun, der Hass Sauls kennt keine Grenzen. David und auch seine Familie befürchten Sippenhaft. Also das war ja gang und gäbe, und das ist bis in die Neuzeit gang und gäbe von Unrechtsregime, dass sie eben nicht nur den einen verfolgen, der ihnen ein Dorn im Auge ist, in dem Fall David dem Saul, sondern dass sie sich auch an der Familie, an den Brüdern, an Vater und Mutter vergreifen. Bis heute ein beliebtes Druckmittel. Kommunismus unter Stalin in der DDR. Oder diesen Sommer haben wir ja den 70. Jahrestag des Hitler-Attentats, des gescheiterten Hitler-Attentats, muss man sagen, von Graf Stauffenberg. Das war am 20.07.1944. Und da gab es dann auch Sippenhaft. Die wurden nicht nur relativ schnell alle liquidiert. Graf Stauffenberg wurde erschossen. Sondern Heinrich Himmler sagt dann 3.08.1944, die Familie Graf Stauffenberg wird ausgelöscht werden bis ins letzte Glied. Ist dann nicht gelungen, die Kinder sind zwar ins Heim gekommen, sind getrennt worden von Vater und Mutter, der Vater wurde ja erschossen, aber das war eben auch Sippenhaft. Und so hat David Angst gehabt, hat die Familie Angst gehabt, was wird Saul mit uns anstellen? Und er sucht und findet für sie politisches Asyl in einem Nachbarstaat, nämlich in Moab. Moab, das müssen Sie sich so vorstellen, wir haben also Israel, das so an der Küste sich entlang zieht, so mal grob gesagt. Und dann kommt ja der Jordan und dann Moab, das ist sozusagen auf Tote Meerhöhe das Land gegenüber dem Jordan von Israel. Moab, Das kommt schon mal in der Bibel vor, es kommt öfters in der Bibel vor, aber das kommt noch einmal im Zusammenhang mit der Familie Davids in der Bibel vor. Bruder Norbert Rosa hat erst über dieses Buch gepredigt, wenn ich es richtig weiß, das Buch Ruth. Denn im Buch Ruth, da lernen wir, jetzt muss ich richtig, Ur-Urgroßmutter ist es, glaube ich, ja? Ja, Sie können mich nachher korrigieren, viele nicken und dann sage ich mal, das ist die Bestätigung. Die Ur-Urgroßmutter von David war nämlich eine Moabiterin, die Ruth. Also da waren verwandtschaftliche Beziehungen und da bringt er seine Familie hin, das lesen wir noch einmal. Als das seine Brüder hörten, nämlich dass er geflohen ist, und das ganze Haus seines Vaters, da kamen sie zu ihm, nämlich in die Höhle Adullam. Und in Vers 3 heißt es dann, und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab. Und wir merken schon, der Mann war auch bekannt im Ausland. Sie können ja mal bei einer USA-Reise oder bei einer Frankreich-Reise oder bei einer Polen-Reise versuchen, das Staatsoberhaupt zu sprechen. Also ich bin jetzt mal in eurem Land, ich wollte schon immer mal ins Weiße Haus. Wann hat denn der Barack mal Zeit? Also mir passt es am Donnerstag nicht, aber am Freitag würde ich mir für den Mann eine Stunde Zeit nehmen. Da würden sie natürlich auf Granit beißen. Aber David war auch schon eine Nummer durch seine Siege. Und bei den Philistern war er bekannt durch den Sieg über Goliath. Und so hat er Zugang zum König. Und er sagt, lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab. Und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Und wenn man ein bisschen oberflächlich liest, und das tun wir ja gern, ich musste gestern beim Seniorentag, blieb mir ein Satz, also viele Sätze blieben mir hängen, aber ein Satz von Gerhard Meyer, wenn man zu schnell liest, also wenn man, er sagte, wenn man nicht mehr stolpernd seine Bibel liest, dann liest man zu schnell. Da blieb ich gedanklich ein bisschen hängen. Geht es Ihnen auch manchmal so, dass man seine 4, 5 Pflichtkapitel am Morgen liest, Entschuldigung für das Wort Pflicht, ja, und dann gehen die Gedanken beim Lesen spazieren. Kennen Sie das auch? Und so unten an einer Kolonne angekommen, sagt sich, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Ja, da habe ich zu schnell gelesen, oberflächlich gestolpert. Und hier an diesem Text, wenn man ihn genauer liest, kann man hier auch stolpern. Im ersten Moment denkt man, mit der Bergfeste, die jetzt im Vers 5 erwähnt ist, im Vers 4 am Ende, Metzuda, da wäre wieder die Höhle Adullam gemeint. Aber so kann es nicht gewesen sein. Aber wahrscheinlich war es so, Horst, er floh zunächst in die Höhle Adullam, da kamen 400 Mann zu ihm. Dann zog er von der Höhle Adullam, wie viel später wissen wir nicht, auch seine Familie kam dorthin, nach Moab und dann von Moab in die Bergfeste. Und natürlich haben die Ausleger auch überlegt, was diese Bergfeste sein kann. Und nun kriegen alle Israel-Reisenden gleich strahlenden Augen. Denn man vermutet, zum Beispiel Gordon Franz, man vermutet, dass es Masada ist. Also das, was Sie unter der Bezeichnung Masada kennen. Und Sie wissen, wenn Sie am Toten Meer entlangfahren und dann kommt dieser Steilfels oben mit diesem großen Plateau und mit dem Palast von Herodes dem Großen, und der ist praktisch uneinnehmbar. Die Römer haben Jahre gebraucht im Jahr 70 bis 73, um diese Festung zu stürmen, obwohl oben nur ein paar hundert jüdische Flüchtlinge waren. 900. Und dieser Steilfelsen, das könnte der Zufluchtsort gewesen sein von David. Gordon Franz vermutet, er war mehrfach in Masada. Und da kriegen natürlich beim Lesen der Psalmen und anderer Passagen die Aussagen, du bist mein Steilfels, du bist meine Bergfeste, mein Schutz und Schirm. Da hatte David natürlich bestimmte historische, geografische Orte vor Augen, unter anderem Masada. Also noch ein Grund, nach Israel zu reisen. Wenn Sie Masada noch nie gesehen haben, dann können Sie nicht nur die Höhle Adullam besichtigen, Sie können nicht nur am Toten Meer, noch geht es ja nach Amman, nach Jordanien, also dem antiken Moab gehen, und dann gehen Sie nach Masada und sagen, hab 1. Samuel 22, 1 bis 5 nachmarschiert. Den Fluchtweg Davids in diesem Stück. Es ist interessant, dass übrigens dort natürlich im Jahr 70 bis 73, ist also rund 1000 Jahre, 1100 Jahre, nachdem David eben die erste Zuflucht in Masada gefunden hat, eben auch diese jüdischen Siedler, diese jüdischen Flüchtlinge, Jerusalem wurde im Jahr 70 erobert und zerstört, Zuflucht gefunden haben. Und Sie haben alle schon davon gehört, dass sie sich dann, als die Römer kurz davor waren, diese Bergfeste zu nehmen, sie haben eine ganze Rampe gebaut über Jahre, da haben sie lieber sich das Leben genommen, als in die Gefangenschaft zu gehen. Aber ich habe schon gesagt, nicht nur seine Familie kommt zu ihm, sondern weitere 400 Mann. Im Ergebnis hatte er eine kleine Privatarmee, aber eine ganz spezielle Truppe. Was waren das für Männer? Schauen Sie mal mit mir noch einmal in Vers 2. Da heißt es, und es sammelten sich bei ihm, später heißt es circa 400 Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens oder Marnefesh heißt eigentlich, die bittere Seele waren. Oh Mann, wenn Sie selber so viel Ärger und Not haben, wollen Sie dann noch so eine Truppe bei sich haben? Da kommen 400 mit Problemen dazu. Eigenes Problem hoch 400, oder wie sagt man? Dann heißt es interessanterweise so in einem kleinen Nebensatz in der Bibel, und er wurde ihr Oberster. Eigentlich müsste man übersetzen, er wurde ihr Fürst. In der Septuaginta heißt es sogar Hegemon, das ist der Führer eines Bundes. In der lateinischen Übersetzung, er wurde ihr Prinzeps, das ist eigentlich einer der Ehrentitel gewesen, die Cäsaren später bekommen. Prinzeps ist der Erste. Der Erste, der von der Beute nehmen darf. Der erste Bürger, ist eigentlich ein Adelstitel. Und aus dieser kleinen Bemerkung können wir entnehmen, dass David, und diesem Geheimnis wollen wir gleich nachgehen, auf eine geheimnisvolle Weise in dieser für ihn auch so schwierigen Situation eine Persönlichkeit und eine Autorität hatte, der sich die 400 freiwillig unterstellt haben. Sie haben ihn als Leader, als Anführer akzeptiert, unumstritten. Buber verdeutscht, es fanden sich bei ihm zuhauf all jeder Mann in der Klemme, all jeder Mann, der einen Schuldherrn hatte, all jeder seelenverbitterte Mann. Es waren also Männer, die durch eigene und fremde Schuld in Not und Schulden, also unter Druck durch ihre Gläubiger, standen. Die Not muss so groß gewesen sein, dass sie alles zurückgelassen haben, um mit David in der Höhle zu leben, um mit David auf der Flucht zu sein. Da muss ja schon viel passieren. Sie wissen vielleicht, ich habe früher auch im Asylrecht gearbeitet. Und es ist ja so, je verwurzelter und integrierter Menschen in ihrer Gesellschaft, in ihrem Land sind, umso größer ist die Hürde, dieses aufzugeben, das Land zu verlassen und zu fliehen. Da muss schon sehr viel kommen. Also zum Beispiel, bevor eine in der Gesellschaft, auch beruflich, wirtschaftlich integrierte Familie ihr Land verlässt, da muss schon viel passieren. Aber junge Männer, die keine Arbeit haben, da ist die Hürde relativ klein oder gar straffällig oder die viele Probleme haben, bei denen war eben der Druck so groß, dass sie gesagt haben, lieber Flucht, lieber bei David, lieber mit ihm ein Outlaw zu sein, als so weiterleben wie bisher. In Kapitel 22 im 7. Vers wird darauf hingewiesen, dass Saul das getan hat, was viele Mächtige bis heute tun. Ja, das wird ja auch in anderen Ländern unterstellt, dass die dann das Sagen haben, und den Zugriff auch auf die Ressourcen des Landes haben, dass die ihre Klientel bedienen. Ja? Also, und so heißt es in 22,7, dass Saul seine Leute mit Land und Besitz versorgt. Und es gibt doch wahrscheinlich auch hier den Zusammenhang, dass es sich bei den 400 nicht nur um solche handelt, die durch eigenes Versagen, durch eigene Schuld, das auch, sondern durch den Druck Sauls, durch das Unrechtsregime Sauls, Land verloren haben oder es ihnen viel zu billig abgepresst wurde oder andere Besitztümer. Kyle Delitzsch sagen, es sind Leute, die mit den öffentlichen Zuständen oder mit der Regierung Sauls unzufrieden waren. Und nun suchten sie also Schutz bei David, sie hofften auch auf seine Zeit als König. Sie waren bereit, jetzt mit ihm zu leiden und zu kämpfen. Nachher waren 600 Mann und David war wie ein Magnet, der war für sie wie ein Hoffnungsträger. Und es ist interessant, wenn Sie diese Geschichte dieser Männer in der Bibel verfolgen, dann sind diese Männer, die so unter Druck standen, die zu David gekommen sind, die zu David geflohen sind, die bei David mitgelitten, mitgekämpft haben, das sind nachher vielfach seine hohen Mitarbeiter, Beamte und Offiziere und Generäle geworden. Und da ist ja bei jedem, der ein bisschen biblisch denken kann, sofort die Parallele da. Da kommen doch auch wir ins Spiel. Die sich jetzt an den kommenden König halten, an den, der schon gesalbt ist zum König, der aber noch nicht sichtbar regiert, Das ist ja heute der große David, das ist ja Jesus. Und da gibt es doch Leute, die eigene Schuld haben, aber auch Druck von außen und die sich zu diesem großen David, zu Jesus fliehen. Das ist die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, die praktisch zum Ausdruck bringen. Die Männer haben gesagt, David, ohne dich kommen wir hier nicht mehr klar. Ohne dich kann unser Leben hier nicht mehr gelingen. Wir brauchen dich. Du sollst unser Anführer sein. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Und so ist es doch bei uns auch. Herr Jesus, ohne dich komme ich nicht mehr klar in diesem Leben. Meine eigene Schuld würde mich erdrücken. Der Druck, je mehr ich zu dir stehe, desto mehr Schwierigkeiten gibt es. Und so dürfen auch wir zu Jesus fliehen, auf sein Reich warten. Und die wirkliche Entspannung war ja für die 400 Männer und nachher für die 600, für die Verfolgten, die eben auch von Saul dann unter Druck gekommen sind. Ist ja klar, für Saul war David ein Hochverräter, war einer, der seine Krone rauben wollte. Und alle, die es mit David hielten, kamen in dieselbe Schublade. Hochverräter, Kollaborateure, Männer des Todes. Und wenn ich sie kriege, mache ich sie den Kopf kürzer. Und in dem Moment, wo Saul stirbt und David König wird, ist ein Riesenfreudenfest für diese Bedrängten und Bedrückten. Jetzt wird uns Recht widerfahren. Jetzt wird das wieder gut gemacht, was wir in Unrecht erlitten haben. Jetzt dürfen wir partizipieren. Jetzt dürfen wir teilnehmen an der Regentschaft des David. Und so ist es auch bei der glaubenden Gemeinde. Der König Jesus kommen wird, eingesetzt wird. Paulus sagt es im Thessalonicherbrief so: Heil und Frieden und Entspannung für die, die jetzt unter Druck sind, und das gerechte Gericht für die Gottlosen. Manchmal allerdings dürfen Christen auch schon erleben, dass sie noch in diesem Leben Entspannung und einen gewissen Druck weggenommen bekommen, wenn sie sich zum großen David gehalten haben und deswegen unter Problemen und Nöten und Schwierigkeiten zu leiden hatten. Und so war das ja auch im Kommunismus. Ich habe neulich vom Kabarettisten so einen guten Satz gehört. Er sagte, Sie kennen ja den Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Kennen Sie den? Er sagte, im Kapitalismus beutet der Mensch den Menschen aus. Im Sozialismus, Kommunismus ist es umgekehrt. Und so war es im kommunistischen Unrechtsregime der Sowjetunion, es war in Russland, so, dass man auch die Glaubenden verfolgt. Und das hat auch Dimitri erlebt. Dimitri kam zum Glauben und sie fing mit kleinen Privatandachten im Haus an und die Zahl derer, die an diesen Privatandachten am Beten singen, Bibel lesen, Bibel auslegen, teilnahmen, nahm zu, 25, 50, irgendwann geriet er dann ins Visier der Behörden. Sie setzten ihn unter Druck, aber er machte weiter. Dann verlor er seinen Arbeitsplatz in der Fabrik, seine Frau ihre Stelle als Lehrerin, die Söhne wurden von der Schule gewiesen, aber Dimitri machte weiter. Das war sein Auftrag. Und als es dann 1000 Menschen waren, die zu diesen Andachten gekommen sind, da haben die Behörden nichts anderes gewusst, als ihn zu deportieren und 1000 Kilometer entfernt in ein Straflager zu bringen. Und dort war er in einem kleinen Raum, in einer kleinen Zelle untergebracht. 17 Jahre war er in Haft. Mit Folter und ohne jegliche Kenntnis, was mit seiner Familie ist und wie es dort geht. Und Dimitri hatte so 2, 3 geistliche Überlebensstrategien. Er hat jeden Morgen so aufgestanden, hat sein Angesicht gegen Osten gerichtet und hat ein Jesuslied gesungen. Jeden Morgen. Und können Sie sich vorstellen, in so einem großen Gefängnis, wie viel Spott und Gejohle. Und er hat gesagt, die haben mit Abfällen, mit allem Möglichen nach mir geworfen. War ganz schlimm. Das war natürlich eine Sensation im negativen Sinn. So ein Frommer, der da jeden Morgen aufsteht und auch sein Lied singt. Und auch die Wärter wollten das nicht haben und haben ihn immer wieder auch verprügelt. Hat noch eine andere geistliche Überlebensstrategie gehabt. Wenn er immer irgendwo ein kleines Stück Papier bekommen hat, dann hat er einen Bibelvers draufgeschrieben oder ein Lied oder eine biblische Geschichte und hat die irgendwo gehängt. Also als sein Zeugnis und auch als Mutmachendes für die anderen Männer. Und sie haben alles versucht, um ihn zu brechen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Aber nach 17 Jahren hatten sie ihn soweit. Sie haben ihm nämlich gesagt, deine Familie haben wir ermordet. Und da ist er zusammengebrochen und hat gesagt, er ist bereit, alles zu unterschreiben jetzt. Und in der Nacht, am nächsten Tag sollte er dieses Papier unterschreiben. Und in der Nacht zeigt ihm der Herr in einer Vision, dass seine Familie lebt und dass alles gelogen war. Und so steht Dimitri am nächsten Morgen und sagt, ich unterschreibe nichts, ihr habt mich angelogen, und bezeugt weiter seinen Glauben. Und dann wussten sie nichts anderes, dann sagen sie, machen wir dich einen Kopf kürzer oder schießen dich. Und einige Tage später schleppten sie ihn frühmorgens aus seiner Zelle zur Hinrichtung, und da geschah Erstaunliches. 1500 Gefangene an diesem Morgen standen auf, richteten ihre Angesichter gegen Osten und sangen das Jesuslied. Und die Wärter sind so erschrocken, haben gesagt, wer bist du? Was bist du für ein Mensch? Und sie haben gelassen, und er wurde dann später sogar freigelassen. Also manchmal gibt Gott auch Entlastung noch in diesem Leben. Aber manchmal geht es bis ganz zu Ende. Ja, wir kommen jetzt zum eigentlichen Geheimnis dieser Geschichte. Die Frage, die ich ja schon mal in den Raum gestellt habe. Wie konnte David, obwohl er selber gerade nichts als Probleme hatte, zu Magneten für die Hilfesuchenden werden? Woher hatte er die Kraft, sich noch mit diesen Menschen und ihren Problemen zu beschäftigen? Warum schickte er sich nicht einfach weg? Man könnte ja vielleicht sagen, naja, David hatte den Gedanken, mit 400 Mann und des Herrn Hilfe und des Herrn Segen marschiere ich durch und erober sozusagen Israel. Aber das war nie sein Plan. Vielleicht hat er es mal erwogen, aber Gott hat ihm gezeigt, das ist nicht der Weg. Wir werden beim nächsten Mal sehen, er bekommt ja in einer anderen Höhle bei Engedi Saul direkt auf dem Tablett serviert. Und die Männer fordern ihn auf, töte Saul, das vom Herrn, die Chance ist vom Herrn. Da sagt er, das sei ja nicht bei mir, dass ich meine Hand wieder den Gesalbten des Herrn erhebe. Ihm war klar, ich darf die Sache nicht selbst herbeiführen, nicht mit Gewalt. Gott muss es mir geben. Also es zeigt ja auch daran, dass er sich nie zum Kampf stellt. Also er hat die 400 oder 600 Mann nie aufmarschieren lassen, hat gesagt, nun Saul, nun komm mit deiner Truppe und dann wollen wir sehen, wem der Herr den Sieg gibt. Das war nie sein Ziel, sondern er war immer auf der Flucht. Er war manchmal sogar so verzweifelt, dass er sich fragte, wie soll das alles werden? Wir lesen davon in 1. Samuel 27, Vers 1, da heißt es, David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen, nichts Besseres als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Und das hat er dann auch getan. Also nochmal die Frage, wie konnte der verzweifelte, von Angst angefochtene, verzagte David zum Hirten und Anführer der hilfesuchenden Männer werden? So Autorität gewinnen, dass Menschen zu ihm kommen, sich bei ihm bergen und Zuflucht suchen. Und das hängt mit seinem Weg zusammen. Dann müssen wir uns anschauen. Was ist eigentlich passiert, bis er in Adullam in der Höhle gelandet ist? Das können wir ganz kurz machen, denn die Geschichte ist uns ja weitgehend präsent. Er kommt ja aus kleinen Verhältnissen, war in der Familie nicht angesehen, ein kleiner Hirte in einem unbedeutenden Nest, da kommt der große Samuel und er meint ihn, er salbt ihn zum König. Dann haben wir schon diesen atemberaubenden Aufstieg gesehen. Er ist der Liebling aller. Alle suchen seine Nähe. Alle wollen mit ihm zu tun haben. Er ist der große kommende Mann. Und dann kommt dieser Bruch, er wird ausgestoßen, verfolgt, er gilt als einer, mit dem man nichts zu tun haben will, wenn man im Reich Israels unter Saul noch irgendeinen Karriereschritt machen möchte. Delis sagt, er irrt auf der Flucht umher wie ein gehetztes Wild. Und das ist jetzt nicht im ganzen Leben passiert, sondern als der Herr Samuel zu David gesandt hat, da war er vielleicht 17 Jahre alt. 17 Jahre war er alt, als er Goliath besiegt hat. Und das andere ist jetzt alles innerhalb der nächsten 4, 5, 6, 7 Jahre gelaufen. Also ein junger Mann, Sie müssen sich das mal vor Augen führen, was die Seele hier zum Verarbeiten hat. Und jetzt muss er fliehen. Und jetzt greift er auf der Flucht auf recht fleischliche Mittel zurück. Er versucht es mit Lüge und mit Drücks. Er belügt den Priester Ahimelech. Er kommt ja nach Nov zu den Priestern und er sagt, was ist los, David, du hast gar keine Waffen dabei, wo sind deine Männer? Und was? Er hat auch nichts zu essen mitnehmen können, er musste ja eilends fliehen vor Saul und er belügt ihn. Er sagt, es ist ein Geheimauftrag, ein Eilauftrag des Königs, meine Männer sind dort und dort. War alles gelogen. Gib mir doch jetzt was zu essen und gib mir das Schwert Goliaths, dass ich irgendeine Waffe dabei habe. Und so ist es dann auch gekommen, er hat von den heiligen Schaubroten bekommen, da zieht weiter. Übrigens hat ja Saul nachher diese 85 Priester mit ihren Familien, Greisen und Kindern umbringen lassen. Und David sagt ganz klar, als ein Entronner zu ihm kommt, ich bin schuldig am Tod dieser Männer, dieser Frauen. Aber er trickst weiter, er geht dann weiter zu den Philistern, zum Philisterkönig Achish. Aber da ist Goliath bezwingen erkannt, und was macht er jetzt? Er täuscht und trickst erneut. Vorher war es die glatte Lüge. Jetzt sagt er und stellt er sich wahnsinnig. Sie kennen die Passage in der Bibel, sein Speichel läuft ihm in den Bart und er kritzelt unsinnige Dinge an die Wände und an die Türrahmen und so. Man muss wissen, in der damaligen Zeit galten Wahnsinnige als irgendwo sakrosankt. Man wollte mit ihnen nichts zu tun haben, aber man tötete sie auch nicht, weil sie in einer angeblich besonderen Verbindung zur Götterwelt standen. Und so hat Achish nicht seine Hand an ihn gelegt, aber er hat ihn rausgeworfen. War aber auch ein Trick. Das bringt ihn alles nichts weiter, sein ganzes Tricksen und Täuschen. Der Priester kann ihn nicht schützen, die Feinde helfen nicht, er muss weiter fliehen. Lüge und Verstellung bringen nur neue Flucht, das Brot ist schnell gegessen, das Schwert wird er nie gebrauchen. Und dieser selbstgewählte Weg führt nicht zur Sicherheit, sondern in die nackte Lebensangst. Und was für ein Zeugnis. Der Gesalbte des Herrn lügt die Diener des Herrn an, das ist ja nachher herausgekommen. Der Gesalbte des Herrn vom Volk Gottes stellt sich als Verrückter bei den Völkern, denen sie doch ein Zeugnis sein sollte. Was für ein erbärmliches Zeugnis. Und zu Recht fragt der Ausleger Martin Holland, wie lange wird David noch fliehen müssen, bis er erkennt, woher seine Hilfe kommt und wer ihn rettet? Hilfe braucht er, aber nicht von Menschen, sondern von Gott. Und genau das ist die Höhle Adullam. Genau das geschieht in der Höhle Adullam. Bis dahin kam David nicht zur Ruhe vor Gott. Neulich habe ich mal bei einem stillen, am Wochenende war es ein stiller Tag, der mir sehr schwer gefallen ist, muss ich ehrlich sagen, so ganz still sein. Das fiel mir wirklich ganz schwer. Und da hat aber der Leiter einen Satz gesagt, wer rennt, dessen Gedanken rennen. Wer rennt, dessen Gedanken, der kommt nicht zur Ruhe. Und David kam auch nicht zur Ruhe, der rannte. Er versuchte mit Lüge und Trick seinen Weg sich zu bahnen. Jetzt in der Höhle Adullam ist er am Boden und er macht sich endlich auf, Gott mit ganzem Herzen zu suchen, sich ganz auf Gott zu werfen. Er stellt das eigene Steuern und Rudern ein. Vorher hat er natürlich Gott auch gesucht, verstehen Sie? Er war ja kein ungläubiger Mann, er war ja kein unfrommer Mann. Gott war immer da, Gott war sozusagen, aber nur die Garnierung. David hat das Ruder, das Steuerruder in dieser Phase fest in der eigenen Hand gehabt. Gott saß mit im Boot, aber eben nur mit dabei. Der Kapitän war David. Und jetzt in der Höhle Adullam bricht alles zusammen. Er bricht zusammen. Sind ja manchmal auch auf so Wegen. Man kann nicht sagen, ohne Gott. Aber Gott ist nur irgendwie dabei. Er hat nicht das Sagen. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal verglichen mit einem Zug, einem falschen Zug, in den man einsteigt. Und er sagt dann, wenn man in einen falschen Zug einsteigt, nützt es nichts, wenn man im Gang entgegen der Fahrtrichtung läuft. Ja? Ist klar. Wir müssen uns auch übrigens, das muss ich sagen, bevor ich diesen Gedanken weiterführe, natürlich vor dem hüten, dass wir sagen, also der David vor Adullam, das war einer noch mit viel Eigenem. Und dann hat er dieses Erleben in Adullam und dann ist es ein für alle Mal in seinem Leben geklärt. Dann lässt er nur noch den Herrn ansteuern. Das ist weder bei den Männern der Bibel und Frauen der Bibel so, noch bei uns. Wir können unsere Adullam, wir können unsere Jabok-Erlebnisse haben und wir können grundsätzlich auf einem guten Weg sein und den Herrn mehr ansteuern lassen und trotzdem kann es Rückfälle geben. Stimmt's? Schauen Sie, David hat das natürlich gelernt, aber es war ein wachstümlicher Prozess. Neulich habe ich beim Ausleger gelesen, es geht in der Regel nicht so, wie wenn man das Licht anmacht. Aus der Dunkelheit wird augenblicklich Finsternis, sondern es geht so, wie der Tag anbricht. Es kommt, es dauert. Und so hat natürlich David, denken Sie nur an die Sache mit Bathseba, wir werden ja noch irgendwann drauf kommen, natürlich auch wieder furchtbare Rückschläge erlebt. Aber grundsätzlich, Adullam war der Ort, wo er Gott ganz neu begegnet ist, wo er sich ganz auf Gott geworfen hat, wo er das eigene Rudern, das eigene am Steuer stehen aufgegeben hat. Ich lese Ihnen einige Passagen aus Psalmen aus dieser Zeit. Psalm 57 von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, und Sie spüren schon die ganze Gott-Zugewandtheit. Sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. In Vers 8, gefestigt ist mein Herz, oh Gott, gefestigt ist mein Herz. Er hat sich nämlich am Herzen Gottes gestärkt. Psalm 142 von David, als er in der Höhle war, ein Gebet. Ich schreie um Hilfe zum Herrn, schütte meine Not aus. Verloren ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach mir. Du bist meine Zuflucht. Horch auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Und er ist auch mit seiner ganzen Schuld vor Gott getreten. Als Sünder. Als einer, der selber versucht hat. Als einer, der auch schuld war am Tod von anderen Menschen. Psalm 34 von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und er ihn wegtrieb und er fortging, nämlich nach Adulam. Ich suchte den Herrn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Glückselig der Mann, der sich bei ihm birgt. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind. Er rettet sie. Und so hat er ganz neu seinen Gott kennengelernt. Vielleicht, wie er ihn noch nie kennengelernt hat, denn bis dahin war David der Aufstrebende, war David der Erfolgreiche, war David der Siegende. Gelang David alles, hatte er Erfolg. Und jetzt schenkt ihm Gott eine ganz tiefe neue Erfahrung. Er bricht völlig vor seinem Herrn zusammen. Und jetzt kommt das sozusagen der zweite Teil des Geheimnisses, nicht nur, dass er zusammenbricht, nicht nur, dass er neu Gott sucht, neu Gott begegnet, ihm ganz neu zum ersten Mal so begegnet als dem Gott der Elenden und der Schwachen, sondern dadurch erhält er jetzt Kraft für sich und Stärke und Anziehungskraft für andere. Das ist ein Geheimnis. Er war schwach und elend, aber er flüchtete zum Herrn. Am Herz Gottes wurde sein Herz gestärkt und er bekam ein weites, barmherziges Hirtenherz. Er bekam Kraft zum Tragen, Vollmacht, wurde Hirte von 400. Aus dem verborgenen Leben mit Gott schöpfte er die Kraft zum Leben für andere. Getragen konnte er tragen. Weil er abladen konnte, konnten andere bei ihm abladen. Weil er seine Sorgen abgeben konnte, konnten andere ihre Sorgen bei ihm abgeben. Ist das nicht wunderbar? Er hat das etwas erlebt von dem, dass er sich auf den Herrn geworfen, auf den Herrn konzentriert hat, den Herrn in die Mitte gestellt hat. Und dann hat er erlebt, wie Gott sich um seine Dinge kümmert und ihm Raum und Kraft gibt für andere. Versuchen Sie mal, das einem Weltmenschen klarzumachen. Du hast viele Probleme, nun kümmere dich mal hauptsächlich um andere. Ist schon rein menschlich auch ein Geheimnis. Aber dieses Wunder, ruhig zu werden über den eigenen Problemen, Sorgen und Nöte, beim Herrn. Und gerade in diesen Nöten und Schwierigkeiten Kraft, Hirte und Seelsorge für andere zu werden. Gott hat ja nicht gesagt, das ist ja jetzt wunderbar, die Lektion hast du gelangt, alle Probleme gelöst, Saul trifft einen Herzinfarkt, die Philister werden vom Tsunami verschlungen und du kannst jetzt reinmarschieren hier und König sein. Nö, der Herr hat gesagt, das ist wunderbar, dass du jetzt zu mir kommst. Ich freue mich. Da lässt den ganzen Druck. Aber er macht ihn sozusagen innerlich zu einer Persönlichkeit. Gerade in diesen Schwierigkeiten, gerade in diesem Nullpunkt, bekommt er die Vollmacht, Hirte zu sein. Paulus hat es auch erlebt. Er sagt, wir waren am Leben so verzweifelt, Situation in Mazedonien. So schreibt er den Korinther, wir waren so verzweifelt, wir dachten, aus die Maus, da geht gar nichts mehr. Ich will auch nicht mehr. Besser, ich komme hier um. Und da hat der Herr ihn getröstet und da hat der Herr sie hindurchgetragen. Und sie sagen, wir haben Gott so erfahren wie nie zuvor. Und das, was wir da erfahren haben, in dieser Tiefe, in diesem Weg ganz nach unten, das bevollmächtigt uns, das befähigt uns zu trösten mit dem Trost, mit dem Gott uns getröstet hat. Und das ist auch der Grund, warum Menschen, die selber Schweres durchmachten oder durchmachen, so ein Seelsorgeherz haben können, so ein Hirtenherz, wenn sie mit ihrer Not zum Herrn gehen. Durch das Geborgensein beim Herrn hatte David Anziehungskraft für Menschen. Er konnte rein äußerlich nichts bieten, weder Land noch Geld noch Sicherheit. Im Gegenteil, wer bei ihm war, wurde erst recht zur Zielscheibe. Er hatte trotz eigener Not Raum in seinem Herzen für andere Menschen. Jeder, der kam, wurde angenommen, fand Verständnis, Trost und Gemeinschaft. Und da war ich natürlich an Jesus erinnert. Hat Jesus Probleme in dieser Welt gehabt? Jede Menge. Jede Menge. Wie oft lesen wir davon, und sie hoben Steine auf, also wollten ihn steinigen. Sie aber versuchten ihn zu töten und all diese Dinge. Und Jesus, egal wer gekommen ist, mal von zwei, drei heißgeschichtlichen Sondersituationen abgesehen, aber egal wer gekommen ist, da hat Jesus nie gesagt, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich muss erst die Bergpredigt vorbereiten. Geht nicht. Ich muss erst mal kümmern, wo ich heute Nacht unterkomme. Oder wie es mit der Kasse, ich muss mal Judas fragen, wie viel Geld wir in der Kasse haben. Weil es ein Geheimnis, dass Jesus so geborgen war im Vater. Vollkommen, wie ein kleines Kind vertraute. Mein Vater weiß um mich. Mein Vater kümmert sich um mich. Mein Vater ist für mich da. Und so darf ich für andere da sein, in seiner Liebe und in seiner Kraft. Das sehe ich bei Herrn vollkommen. Das ist ein Geheimnis. Adulam ist also nicht nur das Wunder, über die eigenen Nöte und Sorgen ruhig zu werden, zu wissen, mein treuer Herr kümmert sich darum, sondern auch das Wunder, trotz eigener Sorgen und Nöte Kraft, Liebe und ein weites Hirtenherz für andere zu bekommen. Und vielleicht sitzen Sie genau deswegen gerade in Ihrer Höhle, Adulam. Oder Sie sind noch beim Tricksen und Täuschen. Wo auch immer, kommen Sie damit zu Jesus. Adulam ist Enge und Not, aber auch Chance, eine ganz neue Qualität des Glaubens ins Leben zu bekommen. Paul Gerhardt hat das erlebt, viele haben das erlebt. Wir werden gleich das Lied singen, Befiehl du deine Wege. Und damit will ich auch schließen. Man weiß nicht genau, in welcher Situation das Lied entstanden ist. Es gibt zwei Geschichten, das mag sich jetzt weit interessieren, welche wahrscheinlich ist. Die eine sagt, es ist entstanden, als seine Frau kein Geld mehr hatte und sie nicht wussten, wie es weitergeht. Und die andere sagt, es ist entstanden, als der preußische König ihn des Landes verwiesen hat. Eigentlich wegen einer kleinen Sache. Es ging um die Auseinandersetzung zwischen calvinistischem und reformatorischem Glauben, Protestanten, Lutheraner und Calvinisten. Jetzt habe ich es auf die Reihe gekriegt. Und für Gerhard war das, Paul Gerhard war das so eine Entscheidungsfreiheit, dass er sich hier dem König nicht beugen konnte. Und trotz vieler Fürsprache musste er Berlin verlassen. Und wissen Sie, damals gab es ja kein soziales Netz. Es gab kein Arbeitsamt, es gab kein Sozialamt. Und die wussten nicht, wohin. Und eben eine Variante für die Entstehung des Liedes, Befiehl du deine Wege, lautet dann so, dass man die Frau völlig verzweifelt in einem Gasthaus außerhalb Berlin saß und sie nicht wussten, wohin, weinte. Und Paul Gerhard ist dann in den Garten dieses Gasthauses gegangen und hat zum Trost für seine Frau dieses Lied geschrieben, das in den letzten Jahrhunderten Tausende, Zehntausende, vielleicht Millionen Menschen getröstet hat. Er hat, obwohl er selber so viel Ärger und Nöte hatte, sich auf seinen Dienst konzentriert. Er hat gesagt, Gott wird schon irgendwie machen. Und hat Kraft und Raum gehabt, anderen zu dienen. Er dichtet, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Hoff, du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freud. Adulam, eine Chance, auch für uns. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Herr Jesus, wir würden gern gepolstert und bequem in Himmel. Wir möchten gern den einfachen Weg gehen, den leichten Weg. Und du führst aus deiner Liebe heraus uns so manchen Weg der Enge und des Drucks. Und manche hier in unserer Mitte können das noch ganz anders sagen, als ich das sagen kann. Und wir erkennen immer mehr, dass du darin da auch Gedanken der Liebe hast, dass du einen geistlichen Charakter, eine geistliche Persönlichkeit, Führer, Hirten heranbilden willst, die was zu sagen haben, die Führung und Orientierung geben können und die ein Herz für andere haben. Und nun danken wir dir, dass du uns nicht diese Dinge ersparst, und wir bitten dich, dass wir diese Glaubensetappen auch meistern, indem wir zu dir kommen, uns ganz an dich hängen. Ach, wie oft rudern wir selber, wie oft haben wir gute und weniger gute Ideen, Tricks, täuschen, manchmal mit Lüge, mit Sünde, wollen uns irgendwie durchwurschteln, herauswinden. Und du ziehst deinen Schraubstock oft nur noch weiter an. Danke, Herr Jesus, dass wir das lernen dürfen. Und danke, dass wir diesen Impuls jetzt auch mit in unser Leben nehmen dürfen. Die Einengung der Höhle Adullam ist eine Chance, dir ganz neu und ganz besonders zu begegnen. In einer Tiefe, wie wir es nie zuvor erlebt haben. Und nun segne uns dazu. Gib uns die Freiheit und den Glauben, unsere Sorgen, unsere Nöte bei dir abzuladen, sie dort zu lassen, uns in Dienst stellen zu lassen und das zu suchen, was den anderen betrifft. Danke, dass du Raum in unserem Herzen gewinnen willst und Raum schaffen willst für andere Menschen. Danke, dass dieses Adullam-Wunder auch in unserem Leben sein darf. Hier und heute. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.